Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du eine Crossover-Folge von Reine Nervensache und Klinisch Relevant mit Professor Sven Meuth, Privatdozent Dr. Marc Pawlitzki, Dr. Dietrich Sturm und Dr. Kai Grun. In der aktuellen Folge sprechen wir mit Dr. Klaus Gehring, Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte, über das Thema ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Viel Spaß beim Zuhören.
In dieser Podcast-Reihe bringen wir unterschiedliche Perspektiven zusammen. Klinik, Wissenschaft und Praxisalltag.
Wir sprechen über aktuelle Entwicklungen, relevante Studien, Herausforderungen in der Versorgung und über die Menschen hinter den Themen.
Unser Ziel: medizinische Inhalte fundiert einordnen, verständlich diskutieren und dabei den Blick auf das Wesentliche behalten, was Patientinnen und Patienten wirklich hilft.
Schön, dass ihr dabei seid.
Marc, willst du starten?
Ja, sehr gerne. Wir haben ja so ein bisschen unsere neue Podcast-Reihe und mich freut es total, unseren ersten Podcast-Gast in dieser Reihe vorstellen zu dürfen, Klaus Gehring. Brauche nicht viel sagen, bekannt, glaube ich, durch seine Tätigkeit nicht nur in der Region als niedergelassener Neurologe, sondern auch im Berufsverband und für mich gerade der Spezialist, was ASV-Erfahrung bei Multiple Sklerose angeht. Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich finde es toll, dass wir in so einer Runde zusammensitzen. Es ist ja eine Crossover-Folge von Reine Nervensache und von Klinisch Relevant und das macht es sehr, sehr spannend, finde ich, weil sehr viel Kompetenzen zusammenkommen, also jetzt nicht von meiner Person, aber von anderen, die hier in den Podcast reinkommen. Und komm, Marc, dann starte bitte doch mal. Wer bist du? Was machst du?
Ja, mein Name ist Marc Pawlitzki. Ich habe das große Glück, dass ich einsetze eine neurologische Praxis in Magdeburg habe, die seit diesem Jahr in die BRG gemünzt ist, mit vier anderen Kollegen, die schon vorher gemeinsam in der Praxis gearbeitet haben, im Zentrum von Magdeburg. Und dann habe ich noch eine Stelle aktuell an der Uniklinik in Düsseldorf und in ein paar Monaten in Münster in der Neurologie, sodass ich sozusagen beide Welten, die ambulante Welt und die Uni-Welt, weiterhin wirklich genießen kann und mir das Beste so raussuche.
Perfekt. Sven, möchtest du weitermachen?
Ja, Sven Meuth ist mein Name. Ich habe von 2010 bis 2020 in Münster gearbeitet als leitender Oberarzt, war dann 5,5 Jahre als Direktor der Klinik in Düsseldorf und bin jetzt seit knapp 4 Wochen wieder zurück in Münster. Ich kann eigentlich nur die Uni-Perspektive sozusagen vertreten, habe aus der Niederlassung keine Erfahrungen bis jetzt.
Prima, vielen Dank, Sven. Dietrich, willst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich heiße Dietrich Sturm, bin auch Neurologe, arbeite im Moment in Wuppertal im Bethesda Krankenhaus als leitender Oberarzt und mache neben Neurologie auch viel Palliativmedizin da und habe insofern auch schon Erfahrung mit der ASV, weil wir in Wuppertal eine ASV zum Thema neuromuskuläre Erkrankung haben.
Gut, ich sage noch ganz kurz was zu meiner Person. Herr Gehring ist ja schon vorgestellt worden. Ich bin auch Neurologe, Kai Grun ist mein Name. Ich bin zum einen im stationären Setting, also dass ich als neurologischer Konsilarzt durch die Gegend laufe und zum anderen auch niedergelassen bin, mache noch eine Weiterbildung zum Palliativmediziner. Und ich finde das Thema, das heute gesteckt worden ist von Marc, nämlich ASV im neurologischen Setting beziehungsweise im MS-Setting, total spannend. Dietrich und ich haben schon mit ASV zu tun gehabt, was rheumatologische Erkrankungen betrifft. Also wir sind da häufiger vernetzt. Aber wenn ich den Aufschlag machen darf, Herr Gehring, ich habe ja gesagt, ich stelle auch blöde Fragen. Für viele Kollegen ist das vielleicht kein gängiger Begriff, diese ASV-Versorgung. Was ist das überhaupt und was soll das? Also wofür ist das gedacht?
Okay, gerne. Ja, dann darf ich jetzt loslegen. Also, ASV steht für ambulante Spezialfachärztliche Versorgung. Ist adressiert an entweder sehr seltene Krankheitsbilder oder Patienten mit erhöhtem Behandlungsaufwand. Das ist seinerzeit für über 10 Jahren letztlich ans Netz gegangen, bis dann irgendwann ein gewisser Herr Lauterbach festgestellt hat, das ist ja auch für Vertragsärzte anwendbar. Und dann wurde es letztlich auch für Vertragsärzte relevant. Das ist eine Versorgungsform, die sektorenübergreifend, also von sowohl aus dem stationären Setting heraus als auch aus dem ambulanten Setting heraus betrieben werden soll. Es richtet sich nochmal an ganz besondere Krankheitsentitäten. Und es definiert sich zum einen danach, dass eben diese Spezialfachärzte, diese spezialisierten Ärzte koordiniert und zusammen sich um die Patienten kümmern. Und es definiert sich aufgrund bestimmter Behandlungsebenen. Es muss einen Teamleiter geben, ein Kernteam und hinzuzuziehende Fachärzte. Und dann gibt es noch bestimmte organisatorische Voraussetzungen, die bestimmt während unseres Podcasts noch zur Sprache kommen werden.
Ja, ich hätte gleich mal eine basale Anschlussfrage. Ist jeder ASV gleich organisiert oder richten sich so die hinzuziehenden Fachärzte immer nach der Erkrankung? Vielleicht können Sie noch mal so ein paar andere Erkrankungsgruppen oder seltene Erkrankungen skizzieren, wo das auch noch angewandt wird, dass man so ein bisschen eine Perspektive dafür entwickelt.
Also Sie sprechen jetzt mit einem MS-Behandler und als MS-Behandler kann ich zumal die Werbetrommel rühren, dass die MS eine Indikation ist, bei der es die geringste Anzahl Hinzuzuziehender gibt. Dass es nur 7 hinzuzuziehende Fachgruppen gibt, gibt es nur bei der MS. Ich weiß, bei der Rheumatologie sind es insgesamt 13. Was das für Fachgruppen sind, da müssen Sie mal anders fragen, das habe ich so wahrgenommen. Und auch bei den anderen neurologischen Indikationen, zum Beispiel neuromuskuläre Erkrankungen, sind es sehr viel mehr. Im Bereich der Multiple Sklerose, um da jetzt den Fokus drauf zu setzen, sind es im Grunde die üblichen Verdächtigen, mit denen wir auch sonst in der Betreuung unserer Patienten kooperieren, plus ein Gynäkologe, der ist in allen Indikationen gesetzt. Da müssen wir nicht hadern und nicht rühren. Mit dem schlagen sich sozusagen alle Krankheitsgruppen schon herum. Der ist da nicht wett zu diskutieren, obwohl wir alle wissen, wenn mal eine unserer Patientinnen schwanger wird, dann fragen nicht wir den Gynäkologen, sondern umgekehrt. Und für jemanden, der jetzt ein größeres Einzugsgebiet hat, meine Patientin aus Husum, wird nicht unbedingt den Gynäkologen bei mir im ASV-Team als ihren vertrauten Frauenarzt aussuchen, sondern die hat natürlich ihren Gynäkologen vor Ort. Aber nochmal, der Gynäkologe ist vom ganzen ASV-Szenario so gesetzt.
Und Klaus, du sagtest jetzt eigentlich so bekannte Player, aber wir haben zum einen auch die Kardiologen bei der ASV ziemlich dominant, zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt, jetzt bei den Unterlagen, die ich jetzt gesichtet habe, mit dabei. Wie ist da so deine Erfahrung? Ist das was man lebt oder ist es ehrlicherweise eine bürokratische Auflage, die wir noch nicht so ganz nachvollziehen können?
Naja, also zu Zeiten, wo wir die S1P-Modulatoren eingeführt haben oder zumindest den ersten S1P-Modulator eingeführt haben, da haben wir ja doch die Nähe zu Kardiologen gesucht. Gerade in den Praxen war es schwierig, die Erstanstellung mit Fingolimod zu machen. Wir haben es hier ein bisschen anders gelöst. Wir hatten dann Langzeit-EKG-Überwachung hier in der Praxis, aber das hat jeder anders gelöst. Also von daher, wir brauchen den Kardiologen, denke ich, schon nicht unbedingt bei jedem Patienten, aber doch so im erweiterten Kanon brauchen wir mit dabei. Und die lassen sich ja auch gerne fragen, sagen wir mal so. Ja.
Ich meine, es wird ja in manchen Aufstellungen auch innere Medizin /Kardiologie geschrieben. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, was zu überwachen ist bei den einzelnen Medikamenten, könnte man zumindest über die Nähe zur inneren Medizin sicher auch profitieren.
Ganz genau, ganz genau. Also es ist zum Beispiel vielleicht auch, ich komme mal zu der Ursprungsfrage zurück, was ist ASV? Die ASV ist etwas, was vom gemeinsamen Bundesausschuss jeweils verhandelt wird durch KBV, durch Deutsche Krankenhausgesellschaft und durch die Krankenkassen. Und da hatten wir das Glück, letztlich über ein Briefing der KBV als Berufsverbände quasi mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Also nicht in Personennamen, aber so zumindest mit dabei zu sitzen. Was bedeutet, dass wir doch eine ganze Menge an Wünschen noch abändern können. Also der Punkt, den ich machen will, zum Beispiel war lange Zeit in Verhandlungen, ob nicht auch die Onkologen mit in die ASVMS sollten. Zu dem Zeitpunkt, wo die ASVMS eingeführt worden ist, gab es zum Beispiel Alemtuzumab noch in der Behandlung. Und da war es ja so, dass einige es so gelöst hatten, dass Alemtuzumab halt durch Onkologen gegeben wurde. Das haben wir bewusst und erfolgreich verhindert, dass das so ist. Und ein, zwei andere Krankheitsbilder ist es auch gelungen, die zu verhindern. Also von daher ist es tatsächlich nochmal, über den Gynäkologen kann man streiten, muss man aber nicht streiten. Es ist doch ein recht pragmatisches Grundteam rausgekommen. Wohlgemerkt, dass es nur 7 sind, ist ein exzellenter Glücksfall.
Und jetzt hast du das ja, soweit ich das mitbekommen habe, ja federführend bei dir gestaltet in der Region, richtig?
Genau. Aber du musst, also nochmal, es kann aus dem ambulanten Setting heraus beantragt werden, es kann genauso aus dem stationären Setting heraus beantragt werden. Es kann Sektoren, so haben es wir hier in Schleswig-Holstein gemacht, da sind eben Neurologen aus der Niederlassung und aus der Praxis und aus der Klinik mit im Boot. Das muss aber nicht so sein. Es kann auch vollständig, Achim Bertel hat es zum Beispiel in München so gemacht, dass die Münchner als Leines beantragt haben. Es gibt andere Möglichkeiten, wo du es fast ausschließlich oder gesamt ausschließlich aus dem niederlassenen Bereich betreiben kannst. Das ist wirklich der Charme dieser ASV.
Wie war denn jetzt aber so deine Erfahrung auch jetzt mal so praktisch gesprochen? Also ich stehe jetzt gerade vor der Gründung einer ASV und so die Unterlagen zusammen und ich sag mal salopp könnte ich sagen, ich brauche ein Krankenhaus, da sind alle Fachrichtungen drin, mache also einen Vertrag mit dem Maximalversorger, Kooperationsvertrag und dann ist die ASV ja formal erledigt. Aber der Grundgedanke ist ja eigentlich ambulant intersektoral die Player mit dazu zu holen. Wie ist es denn bei euch gelöst? Habt ihr das also wirklich auch mit vielen Niedergelassenen motiviert, die gesagt haben, macht bitte mit oder habt ihr es mit größeren Kliniken in Kooperation gesetzt?
Ich habe es eigentlich ausschließlich im niederlassenen Sektor beantragt, bis dann das Klinikum hier am Ort auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob sie nicht partizipieren können, dass wir die damit dazugenommen haben. Ansonsten habe ich es so gelöst, dass ich eben alle Neurologen hier aus dem Kreis mit eingeladen habe, alle Urologen, alle Augenärzte, alle Kardiologen, Internisten mit eingeladen habe, alle Radiologen noch kreisübergreifend und insofern ein großes Netz gezimmert habe. Du brauchst, die Antragsformulare sind im jeweiligen Bundesland unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass, und ich glaube in Sachsen-Anhalt auch, dass du zwar belegen musst, dass du der Erwartung eine intensivmedizinische Behandlung vorzuhalten, auch nachkommen musst. Aber da reicht im Grunde, das Denunzieren, dass du also beschreibst, mit welcher Klinik du denn kooperierst. Und damit hast du dann zwangsläufig auch die Möglichkeit der intensivmedizinischen Behandlung. Also eine richtige vertragliche Vereinbarung mit der Klinik brauchst du zwingend nicht.
Ich finde, Sie sprechen trotzdem noch einen wichtigen Punkt an, nämlich, dass diese Teams modulierbar sind und dass man da ausscheiden kann oder später auch hinzutreten. Mhm. So aus Ihrer praktischen Erfahrung, hatten Sie Probleme, Kolleginnen und Kollegen dafür zu motivieren, an diesem Versorgungsmodell teilzunehmen? Oder haben Sie eher offene Türen eingerannt?
Ich habe eher offene Türen eingerannt. Der besondere Charme der ASV ist ja die extrabudgetäre Vergütung. Das heißt, all das, was wir tun, bekommen wir zu 100% vergütet. Das heißt jetzt nicht, dass Niederlassenen per se alle gierig sind, aber angesichts einer Auszahlungsquote von 70-75% ist es dann auch mal ganz charmant, dass man das, was man leistet, dann auf in Gänze vergütet bekommt. Und diesen Charme haben alle. Das hat das Kernteam, das hat der Teamleiter und das haben eben auch die Hinzuzuziehenden. Auch die Hinzuzuziehenden, also auch zum Beispiel die Radiologen, erhalten ihre MRTs, die von uns angestoßen werden, voll vergütet, was bei uns zumindest zur Folge hat, dass wir eine Radiologie haben, die hält für uns eine Röhre frei. Erst dann, wenn wir in der Vorwoche dieses MRT, diesen Slot nicht belegen, wird es dann auch wirklich freigeschaltet für andere. Mhm.
Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Ich meine, das ist ja attraktiv, einfach um eine bessere Patientenversorgung und eine interdisziplinäre Patientenversorgung zu gewährleisten und wird ja dann wahrscheinlich für mehr und mehr Krankheitsbilder angestrebt. Ich meine, ich habe das jetzt mitgekriegt zuletzt, dass es für die Demenz natürlich irgendwie Sinn macht, wenn man sich überlegt, Infusionsplätze, Häufigkeit der Infusionen, je nach Antikörper 2 oder 4 wöchentlich plus die ganzen MRT-Kontrollen. Ich glaube, das ist schon ein Konzept, mit dem man bestimmte Krankheitsbilder zukunftsträchtig aufstellen kann.
Ich glaube auch, wir können mit diesem Versorgungskonzept gut leben. Aber Marc, du hast ja auch gerade gesagt, du beantragst eine. Und ich aus meiner Erfahrung muss schon sagen, ohne jetzt zu viel Wasser in den Wein zu gießen, so die Beantragung ist schon echt mühselig. Oder wie war das bei euch?
Also ich kann auch nur sagen, also bis jetzt ist es so, dass bei Anruf sozusagen bei der entsprechenden Informationsstelle herauskam, boah, hat noch nie einer hier gemacht in Sachsen-Anhalt, ja, reichen Sie mal die Unterlagen ein, werden dann sehen, ob sie komplett sind. Das war die Unterstützung, ja. Jetzt kann man das alles runterladen, die Unterschriften einholen, aber ich glaube, ich denke, es ist noch zu kompliziert. Vielleicht muss man es auch erstmal so machen und reinreichen und gucken, was passiert. Oder Klaus, hast du oder andere Erfahrungen? Also, war es von vornherein perfekt?
Ja. Also zum einen habe nicht ich das gemacht, sondern ich habe eine Verwaltungsdame von uns abgestellt, die das bei uns wirklich akribisch, und es ist ein Stück weit letztlich Flöhe hüten, was du da betreiben musst. Und ein Tipp, den ich mitgeben kann, es lohnt sich, die Nähe zum weiteren Landesausschuss zu suchen. Also die wollen durchaus gefragt werden und wollen dann letztlich auch beraten. Und ich kann nur sagen, meiner Frau Koch hat im Grunde die Sachbearbeiterin im erweiterten Landesausschuss hier in Schleswig-Holstein diktiert, wo die Kreuze zu setzen sind. Und nur so ging es dann relativ smart. Herr Sturm, Sie sprachen es vorhin an. Der Charme ist, dass man es erstmal klein starten kann und dann auch erweitern kann. Wir hatten zum Beispiel die Situation, ich habe hier ein ortsübergreifendes MVZ, unsere Filiale ist 45 Kilometer entfernt, und anfangs war es nicht möglich, diese Filiale auch schon im Erstantrag mit dazuzunehmen, weil mehr als 30 Kilometer entfernt. Und dann haben wir zunächst mal ohne unsere Filiale den ganzen Antrag gestellt und haben sie dann eben im zweiten Schritt dann mit dazugeholt und dann entsprechend auch auf andere Kreise, die Neurologen und damit das Kernteam noch erweitert.
Darf ich noch mal nachfragen? Ich hatte das immer so verstanden, dass es auch ein Mindestmengenkriterium gibt, was ja in gewisser Weise auch sinnvoll ist, um dann eine gewisse Erfahrung vorzuhalten. Ich glaube, das sind 120 Patienten im vergangenen Jahr. Das ist ja jetzt bei Erkrankungen wie MS oder vielleicht perspektivisch auch Demenz leistbar. Aber die ASV für seltene Erkrankungen, muss man die dann größer denken oder wie kommt man auf diese Mindestmengen?
Na, es ist ja nicht das, also bei MS habe ich überhaupt kein Problem, weißt du, 120 Patienten zu zeigen. Bei den seltenen, aber diese Mindestmenge bezieht sich nicht auf den Teamleiter oder das Kernteam, sondern bezieht sich über das gesamte Team. Das heißt, das gesamte Team muss diese 120 Patienten zusammenkriegen.
Und die variiert ja auch zwischen den einzelnen Erkrankungen. Genau, ja. Ne? Also neuromuskulär ist eine andere Menge als MS, und internistische Erkrankungen oder was weiß ich, Sarkoidose sind wieder andere Zahlen. Also das ist sehr individuell.
Jetzt muss ich mal kurz einen Finger noch in die Wunde legen, weil was mir jetzt auffällt, dass immer mehr auch Krankenhäuser anfragen, Mensch, wir sind jetzt Teil einer ASV, haben wir jetzt MS noch gar nicht so im Fokus gesetzt, jetzt wollen wir damit loslegen. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht, soll gar nicht so arrogant klingen, aber irgendwie fragt man sich ja schon, ist ASV jetzt wirklich spezialisiert oder ist es ein Konstrukt, um erstmal wieder andere Dilemmata, du hast es ja angesprochen, wie nicht gute Auszahlung zu lösen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, es ist es ist für die Krankenhäuser die Möglichkeit, in den ambulanten Sektor hineinzugehen. Ja, das ist so. Es ist eine ambulant, dafür steht ja das A in der ASV. Es ist eine ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Letztlich müssen auch diese Kliniken auf ihre Patienten kommen. Also ich hatte, weißt du vielleicht, im vergangenen Jahr eine große Werbetournee gemacht, bin durchs Bundesland, durchs ganze Bundesgebiet gezogen und habe für die ASV beworben. Und was ich von vielen Kollegen zurückbekommen habe, war die Haltung, naja, aber wieso soll ich denn die Klinik fragen? Die hat doch von MS keine Ahnung. Ich bin doch der Experte. Wieso soll ich denn die Klinik mit dazu nehmen? Und da habe ich gesagt, Herr Gott, das ist doch vollkommen egal, wie ihr euch aufstellt. Entscheidend ist ja, dass ihr diesen Teamcharakter lebt und wer denn dann am Ende der Experte ist und wer mehr MS-Patienten hat, das spielt da nachgeordnet nur die Rolle.
Ich würde gerne nochmal, auch wenn das ein Schritt zurück ist, nochmal fragen, Herr Gehring, was sind denn typische Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen in die ASV-Versorgung? Also angenommen, ich wäre jetzt normaler Neurologe, nicht spezialisiert auf MS. Was wären denn Patienten, die für Sie jetzt in so eine Versorgungsstruktur reingehören?
Da habe auch ich einen Wandel durchlebt. Letztlich wird ASV nach Aufwand bezahlt. In der ASV wird die Leistung honoriert, die wir bei den Patienten erbringen. In der normalen Regelversorgung erhalten wir eine Fallpauschale und wenn der Patient nur sein, ich sage jetzt mal, Betaverone-Rezept rausholt, dann ist das ein Patient formal für eine Regelversorgung. Aber wenn ich bei ihm keine Leistung erbringe, dann muss der nicht zwingend in die ASV hinein. Ich bin dann ein Stück weit zurückgerudert, weil es, und das ist sicherlich in den jeweiligen Landes-KV unterschiedlich, wir haben in Schleswig-Holstein seit 2 Jahren etwa einen gedeckelten Topf und erhalten den sogenannten Restpunktwert, also das, was wir oberhalb dieses Deckels dann noch an Leistungen erbringen, nur mit einem Punktwert von irgendwie 0,1 Cent vergütet, was de facto null ist. Und von daher ist es tatsächlich so, dass wir jetzt Stand hier in Itzehoe jeden Patienten, jeden MS-Patienten in die ASV hineintun. Und so war es ursprünglich auch gedacht. Der ursprüngliche Weg, auch da wieder mein Signal, Verhandlungstisch beim GBA. Die ursprüngliche Erwartung war, dass nur die Schwerstbetroffenen, nur die Patienten mit der Wirkstoffkategorie 3 dann letztlich in die ASV hineinkommen. Und da war es aber eben so, dass es im Grunde schon an jeden Patienten adressiert ist, sowohl an den, der ganz frisch erkrankt ist, den, der seine hochaktive Therapie hat, aber genauso denjenigen, der gar keine Therapie mehr hat, aber eben schon eine Paraspastik, eine Blasenstörung und eine intensive symptomatische Therapie braucht. Auch der braucht seinen ambulanten Spezialarzt.
Hast du denn jetzt, auch weil du gerade das Beispiel gebracht hast, Blasenfunktionsstörungen, wir haben ja in vielen Regionen das Problem, dass auch unsere Betroffenen, gerade was die urologische Versorgung angeht, ja, das läuft meistens ja nicht so gut. Erstens kriegen sie spät Termine, dann wird vielleicht auch nicht unbedingt die Untersuchung durchgeführt, die Beratung, die wir uns wünschen oder die für unsere Patienten notwendig wären. Hast du da jetzt eine ASV auch bei deiner damaligen Deutschland-Tournee oder jetzt so selber die Erfahrung gemacht, dass sich das jetzt auch ein bisschen ein Stück weit gewandelt hat, dass diese Patienten vielleicht auch wieder interessanter geworden sind für unsere Kooperationspartner in der Versorgung?
Bei der Deutschland-Tournee weiß ich nicht, da habe ich ja nur mit den vernünftigen Neurologen zu tun. Aber zumindest hier in der Region ist es schon so, dass durch die ASV die Patienten auch für die Urologen tatsächlich interessanter sind.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Charme dieser Versorgung, weil man die Kolleginnen und Kollegen auch wieder so ein bisschen sensibilisieren kann für die Probleme von bestimmten Patientengruppen. Kai hat es vorhin angesprochen, jetzt in Wuppertal ist viel mit Rheuma und Neuro irgendwie gewachsen und ich glaube, so kann dann auch ein Austausch besser zustande kommen und wie gesagt auch ein Bewusstsein für das eigentliche Problem des anderen. Das finde ich ganz reizvoll.
Exakt.
Mich würde noch interessieren, wo Sie so die Zukunft der ASV sehen, also wo das Ganze sich weiterhin entwickelt.
Da fahren Sie jetzt über die ASV MS hinaus. und hin zu anderen Indikationen. Also letztlich ist es ja so, die Älteren unter euch erinnern sich, als 2013 überhaupt über ASV gesprochen wurde, da waren wir MS-Neurologen ja ganz schnell dabei, haben gesagt, wir verstehen uns alle, wir haben auch schon ein Konzept und wir werden sicherlich die Nächsten sein, die dann eine Anerkennung zur ASV bekommen. Und dann dauerte es noch geschlagene 10 Jahre, bis dann überhaupt die ASV-MS zum Tragen kam, was einfach damit zusammenhing, dass nur eine seltene Erkrankung und eine Erkrankung mit besonderem Behandlungsaufwand pro Jahr zugelassen wird. Inzwischen sind es 3, aber immer noch nicht gerade der Blockbuster. Und das war, Sven, du hast angesprochen mit der Alzheimer ASV. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb die Alzheimer ASV jetzt im Moment nach wie vor in der Schwebe hängt, weil viele, viele andere Indikationen da schon vorher beantragt waren. Wir versuchen jetzt im Moment auch politischen Einfluss zu nutzen und jeden, der irgendwie einen Bundestagsabgeordneten kennt, auf ihn zu hetzen und ihm sozusagen deutlich zu machen, wie wichtig es ist, gerade bei Alzheimer da auch eine koordinierte Versorgung hinzukriegen. Also im Grunde ist, wenn man so will, ASV wie gemacht für Alzheimer-Versorgung, wenn ich nur daran denke, wie schwierig es sonst ist, Radiologen zu motivieren, in einem Quartal 3 MRTs zu machen, was ansonsten im Regelleistungsvolumen nicht vergütet wird, und die anderen Berufsgruppen mit hinzuzunehmen, wäre Alzheimer eigentlich schon eine sehr, sehr gute Indikation. Ich kriege dann andere Indikationen mit. Ich habe jetzt momentan die KBV beraten bezüglich Neurofibromatose. Auch da gibt es einen Vorstoß. Es gibt einen Vorstoß bei nicht-ischämischen Kardiomyopathien, wo wir wahrscheinlich auch partizipieren werden. Da geht es um Fabry und dergleichen. Aber es sind da schon viele, viele andere in den Startlöchern, wo man einfach gucken muss. Vom Grundsatz her stellt sich natürlich als niedergelassener Vertragsarzt die Frage, wollen wir denn alle Krankheitsbilder irgendwann in der ASV haben? Wozu brauchst du dann überhaupt noch eine KV? Wozu brauchst du dann überhaupt noch eine Regelversorgung? Wo man sicherlich dann auch trennen muss, was muss wirklich spezialisiert sein und was kann nicht auch ein grundversorgender Facharzt versorgen?
Ja, ich glaube, man muss sagen, diese Einschränkung auf früher 2 und jetzt 3 pro Jahr ist halt irgendwie total schwierig, weil ich meine, die ASV zur Demenz oder zur Alzheimer-Behandlung, die hat sich natürlich jetzt auch durch die Entwicklungen ergeben, und dass man dann sozusagen sich in die Schlange einreihen muss, ist natürlich irgendwie konzeptionell schwer zu verstehen. Da gibt es ja bestimmte Sachen, wo mehr Druck im Kessel ist, wenn man das so sagen darf, als bei anderen.
Genau. Also im Grunde hätten wir schon in der Neurologie ja 2 bis 3 Indikationen, die pro Jahr zugelassen werden könnten. Und dann da bleibt aber dann kein Platz mehr für die anderen Fächer. Das geht auch nicht.
Klaus, ein Punkt noch, der auch bei den Diskussionen mit anderen niedergelassenen Kollegen immer wieder, im Mittelpunkt steht, auch weil es von der Industrie so ein bisschen gepusht wird, macht doch eine ASV und hochpreisige Medikamente, Stichwort neuromuskulär, Myasthenie, Stichwort Amyloidosebehandlung und so weiter, da werdet ja nicht mehr geprüft. Da gehen ja manchmal so die Begriffe durcheinander etc. Kannst du da vielleicht nochmal kurz für Klarheit sorgen? Wie ist es jetzt in der ASV-Struktur? Wer gibt das Rezept aus? Wie sieht es da aus mit, klar, wir müssen natürlich im Label bleiben, aber was ist das hinsichtlich der Prüfungen? Wie ist da der Stand?
Also ich weiß nicht, Marc, wie tief du schon in das niederlassenen Geschäft eingestiegen bist. Aber wir sind ja mehreren Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterworfen. Das eine ist, die Wirtschaftlichkeit, das sprachst du an, bezüglich der Verordnung, die drohende Regresslage. Und da ist tatsächlich so, dass die Verordnung bei ASV-Patienten, wir haben eine eigene Abrechnungsnummer als ASV-Team. Und diese Abrechnungsnummer taucht dann eben auch auf unseren Rezepten auf. Will sagen, damit sind wir nicht mehr vergleichbar mit normalen Praxen, und damit fällt eigentlich auch das Risiko, tatsächlich einen Regress zu erleiden. Das Gleiche gilt dann auch für eine mögliche Wirtschaftlichkeitsprüfung bezüglich der Leistungen. Auch wenn wir Leistungen erbringen, werden wir ja am Durchschnitt gemessen. Jeder, der Leistung oberhalb des Durchschnitts erbringt, ist nicht der Bessere, sondern er handelt unwirtschaftlich. Oder hat zumindest den Anfangsverdacht einer unwirtschaftlichen Abrechnung. So. Und auch da ist es so, dass das ASV-Team keine Vergleichsgruppe hat und damit nicht mehr geprüft werden kann.
Ja, ist ja ein wichtiges Argument auch für eine ASV, gerade wenn man eben eine komplexe Behandlung anbieten möchte. Und allein schon mit dem MS-Patienten hat man nun mal auch viel Verordnungen, sei es an Heilmitteln etc.,
Hilfsmitteln. Da hast du sowieso die Narrenkappe auf.
Herr Gehring, wir wollen Sie ja auch gerne ein bisschen persönlich kennenlernen. Ich finde, das ist ein Punkt, das jetzt mal so ein bisschen das Gespräch in diese Richtung zu lenken. Sie sind ja nicht nur ein niedergelassener Kollege, sondern Sie sind ja auch berufspolitisch aktiv. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie Sie das alles schaffen und wie Sie es schaffen, fokussiert und interessiert zu bleiben. Also wo ist Ihr Ausgleich?
Also zum einen macht mir meine Arbeit nach wie vor Spaß. Ich find's nach wie vor bereichernd, jeden Patienten zu sehen, ihn differenzialdiagnostisch abzuwägen und den Patienten dann auch zu führen in der Therapie. Ich habe Berufspolitik erlebe ich als Burnout-Schutz, weil es komplett was anderes ist. Es ist letztlich, man bewegt sich, und da nehme ich dich, Sven, mal auch mit. Man hat ja doch sein vorgegebenes Hamsterrad und muss dann irgendwo darin handeln, als Vertragsarzt vielleicht noch ein bisschen mehr als Klinikordinarius, aber Hamsterrad gibt es überall. Und Berufsweg bedeutet, dass wir zumindest ein Gefühl davon haben, auch in die Gestaltung hineinzugehen und diese Grenzen für das Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, verschieben zu können. Also das erlebe ich tatsächlich als Burnout-Schutz. Es schluckt alles natürlich Zeit. Ich habe das so gelöst, dass ich meinen Sitz halbiert habe und auf diesen halben Sitz, auf die andere Hälfte dieses Sitzes eine Kollegin angestellt habe. Wir haben seit September jetzt eine Physician Assistant in der Praxis, die erzählt es nicht weiter, im Grunde meine MS-Sprechstunde macht und mir die Patienten dann nur noch zur Supervision vorstellt, was eben auch Zeittaktung einspart. Und ich darf mir im Grunde das rauspicken, was mir Spaß macht. Ich muss nicht alle Patienten sehen. Wir sind ja ein großes Team, haben 6 Kollegen. Die halten mir alles unnütze fern. Also vielen Dank an mein Team.
Ja, ich finde das super. Du hattest mich ja angesprochen. Ich habe das Berufspolitische noch nie als Burnout-Schutz betrachtet, werde es aber ab heute auch so machen, weil es ist eigentlich, muss man sagen, eine kluge Herangehensweise. Ich finde aber auch,
Es nützt ja nichts.
Nee, genau. Naja, das wollte ich eben sagen. Man kann ja auch alles über sich ergehen lassen und sich immer beklagen. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch die Mentalität von bestimmten Berufsgruppen und so weiter. Und da denke ich, es macht eigentlich mehr Sinn, ein bisschen aktiver zu werden und zu überlegen, ob man nicht in dem Rahmen, in dem einem das möglich ist, die Rahmenbedingungen ein bisschen mit zu beeinflussen. Und ja, ich glaube, Klaus Gehring, der wird es wahrscheinlich bestätigen, die Community erwartet dann immer, dass man die 100% schafft. Ich glaube, das ist utopisch. Ja? Also ich gehe eigentlich daran und sage, das ist alles ein Riesenkahn. Und wenn es jetzt gelingt, den mal 5 Grad aus dem Lot zu bringen, dann fährt er schon wieder einen Ticken mehr in die richtige Richtung. Und vielleicht kann dann der Nachfolger oder wer auch immer, Nachfolgerin, dann die nächsten 5 Grad anstreben. Also ich glaube, man ist extrem gefrustet, wenn man ins Rennen geht und sagt, ich will die 100% holen, weil dann wird man immer unten durchspringen. Ja? Und insofern, also unter der Latte. Exakt. Insofern, ich bin froh, wenn man sagen kann, wir haben in der und der Zeiteinheit, sei es jetzt berufspolitisch oder was Fort- und Weiterbildungsformate und Sonstiges betrifft, wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und das, finde ich, ist tatsächlich befriedigend. Und wie gesagt, ich würde es dann heute auch als Burnout-Schutz.
Ich bin ja nicht so auf die Welt gekommen. Also auch ich musste da lernen und ich kann nur an meinen ersten Termin mit der Honorarabteilung der KBV erinnern, als ich da hingegangen bin und mit der Erwartung, so jetzt gehst du in die Verhandlung und gehst da mit dem Ergebnis dann auch wieder raus. Dann gestaltete sich die Verhandlung doch etwas zäh und dann habe ich gesagt, also irgendwie, wenn das jetzt alles so weitergeht, dann kann ich ja gleich für meine Praxis Insolvenz anmelden. Worauf der Leiter der Honorarabteilung sagte, wenn Sie Insolvenz anmelden, meinen Insolvenz anmelden zu müssen, dann müssen Sie das tun. So. Und seither hänge ich meine Ziele halt ein bisschen tiefer und erreiche sie dann auch. Ja.
Aber ich muss auch sagen, die Zusammenarbeit mit der KV gestaltet sich immer besser, wenn man, glaube ich, in das Zusammen, also wenn man produktiv daran geht in die Gespräche und nicht so emotional. Das war auch meine Erfahrung, als ich am ersten Quartal schon die Zeitgrenzen überschritten habe.
Ja, genau.
Das ist das, was man überhaupt nicht versteht, weil man bestrafen wird, viele Patienten sieht. Aber das muss man halt auch lernen. Ja.
Ja.
Ja, aber generell würde ich schon ausgeben wollen, dass auch von der Politik oder der Regulatorik, das sind ja nicht nur bösartige Menschen. Die haben ja auch wiederum gewisse Nöte und Zwänge. Und ich glaube, man muss versuchen, gemeinschaftlich und mit einer gewissen gegenseitigen Wertschätzung das, was möglich ist, eben möglich machen. Und das ist eben pro Zeiteinheit auch nur, sagen wir mal, ein bestimmter Prozentsatz. Aber wenn man da konfrontativ vorgeht, so dass beide Seiten im Prinzip zumachen, das hat ja noch nie zu irgendwas geführt.
Also am Ende ist es, glaube ich, lohnend, wenn alle vom Tisch aufstehen und sich als Gewinner fühlen. Also wenn jeder das Gefühl hat, ich habe doch einen kleinen Sieg davongetragen. Ich erinnere zum Beispiel die Verhandlungen neben der ASV, wäre ja zum Beispiel auch möglich, innerhalb auch eines Selektivvertrages abzurechnen, beides geht. Und die Verhandlungen dazu sind tatsächlich so gelaufen, dass sich am Ende jeder, also sowohl die Krankenkassen wie auch wir, uns dann als Gewinner gefühlt haben. Und insofern war es dann gelungen. Ja.
Lass uns den Sack mal zumachen.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich wollte eigentlich nochmal Klaus fragen, aber hast du schon selber beantworten, ob du irgendwas jetzt rückblickend anders gestaltet hättest, aber du hast es eigentlich selber schon ganz gut zusammengefasst. Man muss, glaube ich, einfach manche Dinge auch so nehmen, wie sie sind. Ne? Manche Entscheidungsprozesse kann man im Moment nicht ändern. Ja.
Ja. Also ich hätte vielleicht gerne früher mit mehr Kollegen zusammengearbeitet. Die Geschichte unseres MVZs war ja, dass ich als Einzelpraxis gestartet bin und dann sukzessive Praxissitze aufgekauft habe und auch eine zweite Praxis in der Region aufgekauft habe. Vielleicht wäre es charmanter gewesen, schon vorher Kollegen mit Spezialisierten mit dazuzunehmen. Das muss sich dann halt erst so in Nachgestaltung dann letztlich erst entwickeln. Aber ja, das Ergebnis ist jetzt das gleiche.
Und jetzt mal in die Zukunft geschaut, was würdest du dir für unser Fach wünschen, so in den nächsten 5 bis 10 Jahre? Wo siehst du da vielleicht auch die Entwicklung, auch vielleicht auf die ASV draufgesetzt? Wie soll sich eine ASV vielleicht auch verbessern? Oder was wünschst du dir da so?
Bei der ASV schwergängig sind zwei Dinge. Erstens der Föderalismus, über den hat man noch gar nicht gesprochen. Also es ist ja für Kollegen aus Bayern und Brandenburg nach wie vor schwierig, eine ASV zu beantragen, weil der Landesausschuss in den jeweiligen Ländern querschießt. Für das Querschießen hätten wir keine 15 Minuten mehr Zeit, weil da Rückwärtsprüfung stattfindet, die eigentlich nicht legitim ist. Dass es nach wie vor nur indikationsbezogen ist. Was wir momentan versuchen, die Neurologie hat, gerade die ambulante Neurologie, stationäre Neurologie sowieso, aber auch die ambulante Neurologie hat sich ja weiterentwickelt. Vor 30 Jahren brauchst du so einen Schreibtisch und ein EMG-Gerät und schon wirst du deine Sprechstunde geliefert. Und heutzutage ist es so, dass du einen Überwachungsraum brauchst, du brauchst mehrere ärztliche Kollegen, du brauchst Eingriffsraum, du brauchst geschultes Personal und. Also wir sind im Grunde weit weg von dem, wie wir ursprünglich bemessen worden sind. Ohne jetzt zu sehr euch in die Widerung der Niederlassenden hineinzuführen, aber als Fachgruppe sind wir nach wie vor, es ist unser Honorar, nach wie vor an dem Neurologen mit dem einen Schreibtisch und dem EMG-Gerät gemessen. Und da sind wir im Moment in Verhandlungen zu versuchen und dann jenseits der ASV, jenseits der individuellen Indikation, darzustellen, dass Neurologie viel mehr kann, dass Neurologie im Grunde, was die Praxisstruktur angeht, schon sehr viel näher an dem ist, was beispielsweise onkologische Praxen oder internistische Praxen leisten können und leisten müssen. Und insofern auch eine andere Kostenkalkulation vor der KV, dass sich da eine Rolle spielt, verhandeln um etwas, das nennt sich dann Neurologievereinbarung in Analogum zur Onkologievereinbarung, wo wir auf dem Weg sind, was dann eben bedeuten würde, dass auch jenseits von Einzelindikationen für ASV dann überhaupt das Leistungsspektrum für Neurologen und damit auch die Gestaltungsmöglichkeit verbessert werden kann.
Vielleicht kann ich noch eine Sache ergänzen, weil letzten Endes hat sich ja das Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose auch einmal zur ASV Multiple Sklerose geäußert. Und da sind auch eben letztlich vier Punkte explizit genannt worden, wie man vielleicht mit der ASV im nächsten Schritt weiterkommen kann. Und Klaus, du hattest ja schon einige jetzt genannt, als du den Föderalismus angesprochen hast, also dass das letzten Endes auf Länderebene extrem unterschiedlich gehandhabt wird. Und man sieht es auch, wie viele ASV es in manchen Bundesländern gibt. Auch da, Marc, du hast gesagt, im Osten gibt es deutlich weniger als im früheren Osten, als im Westen. Also diese Uneinheitlichkeit ist sicher ein Problem. Und ich glaube auch, dieses sehr bürokratische Antragsverfahren ist ein Problem. Klaus hatte das jetzt eben intern lösen können, aber es gibt natürlich auch Praxisstrukturen, wo keine, ich sage jetzt mal, Verwaltung im klassischen Sinne mitgedacht ist. Das heißt, es ist für Kliniken vielleicht manchmal einfacher, diesen umfangreichen Katalog auszufüllen, wie wenn das ein Kollege oder eine Kollegin sozusagen nebenbei machen muss. Und ich glaube, damals hat das Kompetenznetzwerk auch ein paar inhaltliche Aspekte, was dann definiert wurde im Leistungskatalog, was es braucht, ob das vielleicht noch zeitgemäß ist oder ob vielleicht auch Sachen gefordert wurden, die es zum Teil nicht braucht. Und dann wurde immer auch kritisiert, die Teamleitungen oder die Qualifikation der Teamleitungen, die wurden ja fast ausschließlich über diese eben schon mal angesprochenen Fallzahlen definiert, nicht aber mit einem klaren Hinterlegen, was muss jetzt sozusagen die Teamleitung an Kompetenzen tatsächlich vorhalten. Und insofern glaube ich, die ASV, wir haben das ja jetzt durchaus positiv bewertet, könnte sozusagen zu einer 2.0 ASV werden und dann wären wir wieder eben ein paar Prozent mehr in die richtige Richtung
exakt
unterwegs.
Exakt, ja. Also es wird momentan an Voraussetzungen nur das geprüft, was prüfbar ist, aber eben noch nicht die Qualifikationen, ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, dass wir da noch viel zu tun haben, aber dass wir es gemeinsam und im intersektoral, glaube ich, auch lösen können und selber gestalten können. Ich finde, dafür hast du, Klaus, heute mal viel Motivation bei mir auch nochmal ausgelöst, mich wieder diesen tollen Dokumenten zu widmen.
Das sollte nicht das Schlusswort sein. Erstmal
vielen Dank.
Ja, es sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zwischen 30 und 40 Formulare. Gar keine Frage. Das schreckt erstmal fürchterlich. Es ist aber im Grunde ein Ankreuzen der Voraussetzungen. Es ist ein Abarbeiten der Voraussetzungen. Es sind stumpfeste Formulare, die da abzuarbeiten sind. Gar keine Frage. Es ist eine Bestätigung einfach dessen, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und dass man sein Team gefunden hat. Und das muss eben dann nochmal auf Papier gebracht werden, aber eben nur einmal. Das Wichtigste ist, sein Team zu finden. Das ist wichtig und eben den Gynäkologen seines Vertrauens zu finden, den zu überzeugen ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ansonsten alles andere und lasst euch bitte nicht von dem Pamphlet der Formulare schrecken, es ist einfach nur ganz stumpfes Ankreuzen, mehr ist es nicht.
Also ich habe mir jetzt das ASV-Buch bestellt. Es gibt ja auch ein Buch.
Es gibt ein Buch,
hab ich
gesehen.
Okay. Das habe ich, ja, da habe ich gedacht, das komm, nimmst du ja mal so Abendlektüre, was man sonst noch tut am Abend. Ja, also vielen, vielen Dank, Klaus.
Vielen Dank, Herr Gehrig. Ich habe viel gelernt.
Ja, danke.
Dankeschön.
Sehr gerne.
In der nächsten Folge sprechen wir wieder mit spannenden Gästen über das, was unser Fach heute bewegt und morgen verändern könnte.
Danke, dass ihr bei dieser Folge von Klinisch Relevant mit reine Nervensache dabei wart.
Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dem Podcast gerne eine Bewertung und teilt ihn mit Kolleginnen und Kollegen oder allen, die sich für Medizin, Wissenschaft und gute Versorgung interessieren.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.